letzten Worte auf die Technik ist Verlass. Joel, die Leute, die haben gesprochen. Ja. Die letzte Podcast-Folge war 44 Minuten lang.
Ja.
Sie haben es gehasst. Nee, haben sie nicht. Sie haben es geliebt. Wir haben Leute privat geschrieben. Wirklich? Mehrere Leute privat geschrieben. Vielen Dank dafür übrigens. Ich habe es gesehen.
Was haben sie geschrieben?
Dass sie es so toll fanden.
Du hast ja gehofft.
Ich habe gehofft, dass die Leute sagen, nein, wir wollen 22 Minuten.
Ich muss meine Worte heute bewusst wählen, weil ich darf nicht so viel reden heute.
Ja.
Weil ich ja letztes Mal so viel geredet habe.
Das haben die Leute tatsächlich auch gesagt.
Ja, das haben sie gesagt. Aber ich musste Minuten für euch rausholen. Das müsst ihr auch verstehen. Das ist ja wie beim Training, wie beim Sport. Ja. Du musst auch mal längere.
Nee, dir ging es einfach nicht mehr um Qualität, dir ging es nur noch um Quantität in der letzten Folge.
Ich wollte einfach rausfinden, ob ich dich pushen kann, nochmal weitere 10 Minuten draufzupacken. Und ich finde es gut, dass du nachgegeben hast, dass du mit mir den kleinen Marathon gelaufen bist. Ja.
Mir fällt gerade auf, wir hocken voll weit auseinander, ne? Weil jetzt diese Pflanze hier zwischen uns steht. Hier ist so eine Säule gekauft.
Für alle, die zuhören, die sehen das jetzt natürlich nicht. Kian hat ein bisschen ein Upgrade hier gebracht und ich war auch sehr überrascht, habe mich gefreut. Wir haben jetzt in der Mitte eine dritte Person, eine Pflanze und ein Glas Wasser.
Eigentlich wollen wir unseren Kaffee da abstellen, aber den hatten wir gerade schon. Deswegen sind wir feiert ab und wir legen direkt los, oder?
Ja, Mann.
Es wurde eine neue Arri-Kamera vorgestellt. Das wollte ich mal erwähnen, weil es eine deutsche Kamerafirma ist. Mhm. Die machen Kinokameras, die besten. Und die haben jetzt eine neue Extreme-Version vorgestellt und die kann jetzt so viel mehr FPS aufnehmen und so. Und
wechselst du irgendwann auf die?
Die kostet über 100.000 Euro.
Gut, das ist ja für dich
ohne
nichts.
Zubehör.
Das ist für dich ja nichts.
Wenn jeder einzelne meiner Abonnenten mir 1 Euro gibt, können wir es machen.
Also so wie Spotify quasi.
Wie meinst du?
Die haben jetzt ihre Preise erhöht, hast du mitgekriegt? Also es ist noch nicht durch, aber es kommt irgendwann in Deutschland
von
10,99 auf 11,99.
Ja, irgendwie 2 Jahre lang haben die Preise nicht erhöht, habe ich gelesen, und jetzt machen sie es.
Und
finde ich schon krass, wie teuer alles geworden ist, ehrlich gesagt. Ich habe neulich meine Abos durchgeguckt in meiner Finanzguru-App, da siehst du ja immer schön so alles ist kein Sponsoring gerade, ich finde die App wirklich gut. da habe ich gesehen, so krass, Netflix ist 25 Euro bei mir. Ich habe auch so einen Freund mit drin, der praktisch so diesen Familien-Account nutzt und so. Darf man ja auch alles machen, aber es ist halt 25 Euro im Monat schon ordentlich viel.
Was ich aber erschreckender finde, dass man eine Finanzguru-App dafür braucht, um zu verstehen, wofür man Geld ausgibt.
Ja, bei so vielen Abos heutzutage, ne? Da bist du dann schon.
Ja, klar, aber ich meine, ja, gut. Ich meine, die App ist vielleicht nicht schlecht, aber was ich nur sagen will.
Als ich das Abo abgeschlossen habe, vielleicht soll ich das dazu sagen, hat Netflix euch 10 Euro im Monat gekostet. Und dann wird es immer so langsam erhöht, immer so ein bisschen.
Du kannst doch bei Netflix auf dieses 4,99-Ding gehen, das habe ich mit Werbung.
Ja, aber das ist ja nicht mehr 4K. So als Technik-YouTuber habe ich natürlich schon so einen letzten Stolz, den ich da für die 4K ausgebe. Wenn die 8K hätten, würde ich sogar 30 im Monat zahlen.
Ich gucke nicht so oft Netflix, muss ich sagen. Ja. Ab und zu mal eine Doku oder so.
Ja, macht voll Sinn. Aber ja, die hohen Preise sind schon krass. Ja.
Was ich nur sagen will, bei Spotify fand ich krass, dass diese Preiserhöhung kam. Und gleichzeitig haben die ja mit der EU zusammen das Ganze von 30%, was sie bei Apple abdrücken müssen, ist ja jetzt runter. Ich glaube, es gibt eine initiale, ich weiß nicht, 1, 2, 3% oder so, die sie initial bezahlen müssen. Und dann, je nachdem, wie groß sie sind, zwischen 5% und 13%. Mhm. Was ja schon ein großes Ersparnis ist für die.
Ein Riesenersparnis. Und das Problem ist, es kommt nicht bei den Künstlern an, soweit ich das gelesen habe. Und das ist eigentlich das Freche, dass Spotify schon die sind, die am schlechtesten zahlen. Und
ich meine, die haben, nach meinem Eindruck, ist es Gewinnmaximierung.
Mhm.
Weil die sparen jetzt mehr Geld.
Ja, voll.
Und erhöhen noch für die Zuhörer.
Tja, und alle, die jetzt hier gerade über Spotify hören, fühle dich nicht schlecht. Lass eine Bewertung da, schreib einen Kommentar. Wir belasten die Server einfach ein bisschen mehr für das Geld. Und dann kommen wir hier alle mit einem Plus raus.
Wir erhöhen nicht die Preise.
Wir erhöhen nicht die Preise. Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Ja, das war es auch schon mit dem ersten Thema.
Ja.
Das nächste große Thema ist, es gibt natürlich auf der einen Seite eine neue iOS-Beta, Beta 5, und wir reden hier über jede Beta einzeln.
Ja, auf jeden Fall.
Und es gibt eine Google Pixel 10-Werbung, die auf Apple schießt. Denn das sind jetzt noch die 2 großen Releases dieses Jahr. Erst das Google Pixel 10 am 20. August. Und dann wurde in Deutschland ein Datum geleakt. Ne?
Zum Apple-Event. Also Mark Gurman hat ja schon gesagt, dass es am 9. oder 10. September ist, was man jetzt auch wahrscheinlich selber sich zusammenbauen könnte.
Letztes Jahr auch so, ne?
Ja. Aber es ist irgendein interne Dokumente, die, glaube ich, an Mobilfunkanbieter gehen, haben sozusagen dieses Datum geleakt. Und das ist in Deutschland passiert. Das heißt, wir haben dann am 20. August Google, mit denen ich ja jetzt auch Best Friends bin. Ne? Die lieben mich, hast du gesehen?
Nee.
Ja, die lieben mich. Ich habe ja kommentiert unter deren Reel. Zu Und da haben sie zurückgeschrieben, irgendwas mit Love oder so.
Oh, okay, wow. Okay.
Die versuchen mich abzuwerben.
Ja.
Ganz elegant.
Vielleicht schaffen sie es, wenn sie noch weitermachen. Ja, okay, also Apple ist so irgendwo Anfang September, so wie immer halt. Und Google kommt davor. Und Google hat jetzt eine Werbung gelauncht zum Pixel 10 Pro, wo man die auch so sieht, das Gerät. Und wo sie so sagen, hey, vielleicht solltest du dieses Jahr dein Handy wechseln, wenn du es warten leid bist, sozusagen. Damit spielen sie natürlich so ein bisschen auf Apple Intelligence an, dass Apple immer sagt, kommt soon, aber
ich
soon
fand
ist jetzt schon ein Jahr her, sagen sie ja, glaube ich, in der Werbung.
Ich fand die Werbung schön. Also ich fand die Werbung auf jeden Fall irgendwie lustig und die war auch irgendwie cool gemacht mit der Stimme, die so ein bisschen ja auch an so alte Apple-Werbung erinnert hat. Und ich muss dazu sagen, ich fand es, manchmal macht ja Samsung oder wer war das dann noch? Es gab ja auch so ein paar, die immer wieder Apple quasi aufs Korn nehmen.
Huawei war auch viel.
Samsung macht es ja auch extrem zum Teil. Und ich finde es manchmal ein bisschen plump. Diesmal fand ich es irgendwie lustig, weil das halt wirklich auch so ein Thema war, was halt jeden genervt hat, dass Apple Intelligence halt so lange gebraucht hat, bis es dann gekommen ist. Und das fand ich irgendwie cool. Auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, wenn du in deiner ersten Werbung für dein neues Produkt einen anderen Anbieter erwähnen musst, um es zu pushen.
Ja, aber
was geht, also
das ist die typische Underdog-Werbung.
Frage an dich jetzt mal, was wäre stärker zu sagen, es kommt was Krasses von uns? Hier ist das, du siehst nicht alles, aber sei ready.
Mhm.
Oder gehe ich da drauf zu sagen, der andere hat einen Fehler gemacht, der ist gestolpert. Guck mal, wir stolpern nicht.
Ja, also ich sag mal so, es ist so ein typisches Underdog-Verhalten. Das hat Apple früher auch gemacht, immer mit dem einmal Mac, einmal PC. Das kannst du immer machen, wenn du der kleine, angriffslustige Player bist. Und das ist Google in dieser Situation. Das Google Pixel wird nicht von wahnsinnig vielen Menschen genutzt, prozentual. Die haben einen relativ kleinen Marktanteil im Verhältnis zu jetzt Apple, die einen riesigen haben. Ich habe ja ein Video gemacht diese Woche in Short, was die 10 reichsten Menschen der Welt für ein Smartphone nutzen. Ich glaube, 4 davon haben Google Pixel genutzt. Da ist die Verteilung ziemlich krass eigentlich im Verhältnis so zur globalen Verteilung. Wo man aber dazu sagen muss, dass 2 von denen Google-Gründer sind,
und
die diese Zahlen künstlich in die Höhe gezogen haben.
Und man muss, glaube ich, auch dazu sagen, dass Apple per se ja in Firmen, also die haben ja, Google hat ja ein Firmenangebot, die G Suite, das hat ja Apple nicht. Die alles, diese ganzen Dienste bei Apple sind ja auf Privatleute ausgelegt. Dementsprechend natürlich Firmen, Inhaber für die, die mit Google arbeiten, die werden wahrscheinlich auch vorrangig Google verwenden.
Und habe ich diese Woche nochmal gehört, es gibt so eine unabhängige dritte Behörde, die verifiziert, wie sicher Smartphones sind für Daten und da hat das Pixel jetzt schon mehrere Jahre in Folge gewonnen. Also, das hörst du nicht gern, aber vielleicht ist das einer der Gründe, dass von Nvidia der CEO, Jensen Huang heißt er, glaube ich, dass der vielleicht ein Pixel nutzt. Keine Ahnung, wer
also
weiß.
Gegen Sicherheit habe ich ja nie was gehabt bei Google, weil ich würde sagen, würde schon sagen, dass die sicher sind. Dass was mit den Daten passiert, das ist die andere Geschichte. Das ist halt, da unterscheiden sich schon Apple und Google sehr, weil Apple, das Modell bei Apple nicht so ist wie bei Google.
Apple schaltet noch nicht so viel Werbung in seinen
Apps.
Ja,
gut, das ist ja, du guckst jetzt in die Zukunft, versuchst da daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen.
Naja, sie ziehen ja hier und da machen sie ein bisschen Werbung.
Wir müssen aber trotzdem vom Status Quo ausgehen. Ja. Status Quo ist, dass Google sehr wenig Hardware verkauft und viel Software.
Ja.
Dementsprechend darum Werbung schalten muss und mit deinen Daten arbeitet. Während Apple das noch nicht, wir können nicht über die Zukunft sprechen, aber derzeit nicht macht.
Weswegen ja auch sie Probleme hatten, sogar mit Apple Intelligence, weil ihnen die ganzen Daten fehlen. Ne? Muss man ja alles, das ist ja alles, was wir hier sagen, ist ein zweischneidiges Schwert für beide Seiten. Interessant ist aber jetzt, finde ich, dieses Jahr, dass sich irgendwie alles dreht. Durch iOS 26 verändert sich, finde ich, ja iOS sehr stark in der Optik und auch ein bisschen in der Funktion. Und jetzt auf einmal kommt das Google Pixel und das neue Android 16 ist eigentlich näher gefühlt an iOS 18, als es iOS 26 ist.
Krass.
Also es ist ja alles ein bisschen mehr, wie man es kennt, sag ich mal. Und ich glaube, es gab noch nie in der Geschichte einen Zeitpunkt, wo es so, also wo es eigentlich fast leichter war, auf den Pixel zu wechseln, als ein iOS-Software-Update runterzuladen. Das ist jetzt eine wilde These. Ich führe sie noch ein bisschen aus.
Die musst du ausführen.
Weil das Pixel hat natürlich jetzt auch ein Design, was, würde ich mal behaupten, viele iPhone-Leute auch mögen. Es sieht ein bisschen aus wie ein iPhone, ne, mit diesem kantigen Rahmen. Hier ist ja eins. Ja. Aber es ist hinten diesen Kamerabalken. Das iPhone wird ja auch einen Kamerabalken bekommen. Das nächste Pixel soll MagSafe haben komplett. Ne? Da funktionieren also alle deine MagSafe-Sachen, was sicherlich für manche ein Argument ist, ne, wo man sagt, oh, ich habe auch schon diesen schönen Car-Mount, den will ich weiter nutzen und so weiter. Und Google hat jetzt natürlich inzwischen auch coole Smartwatches am Start, hat ja auch Ökosystemsachen am Start. Also ich glaube einfach nur, dass Google sich sehr gut in Position geschoben hat, um zu sagen, hey Mann, der Wechsel zu uns ist echt leicht. Und dann kommt noch diese Werbung on top praktisch. Und dann ist es so, vielleicht haben sie dieses Jahr so gute Karten wie noch nie. Zumindest sehen sie das, glaube ich, so.
Ja, also du hattest ja mal ein Interview, glaube ich, mit einem der Google
dem Google-Chefdesigner, genau, Claude Zellweger.
Das habe ich ja auch gesehen und ich fand es auch sehr, sehr interessant. Ab dem Moment habe ich ja auch ein bisschen mitbeobachtet, was bei Google passiert. Und man muss ja schon sagen, dass die Entwicklung vor allen Dingen bei dem Pro-Modell sehr, und das hast du ja gerade gesagt, sie haben sich in Position gebracht. Ich würde fast sagen, sie haben sich neben Apple in Position gebracht. Also sie sind ja sehr auf Apple zugegangen. Hm. Alleine was den Look angeht vom Google, von dem Pro, wo ich sagen würde, da sind viele Elemente, können wir jetzt wieder drüber diskutieren, ja, wer als erstes da war. Aber du würdest mir auch recht geben, dass das Pro sehr auch nah an dem Pro von Apple dran
ist.
Ja,
voll. Also die versuchen praktisch eigentlich zu sagen, guck mal, wie bei Apple nur besser. Das ist eigentlich so die Taktik. Ja. Das ist bei Samsung ja zum Beispiel auch so. Man stellt sich hin, sagt, guck mal, gleich groß wie bei Apple, aber heller, das Display oder so. Der Akku hält länger und so. Also versuchst zu sagen, wir sind dasselbe, nur besser.
Ja. Ich meine, damit rücken ja das, was ich eigentlich, sag ich mal, von der Software sagen würde, von, wie heißt nochmal dieser schöne Name von der Google-Software, die jetzt dieses neue Design
Material Expressive.
Material Expressive und Liquid Glass bei iOS 26, würde ich ja sagen, von meinem Eindruck ist ja sehr weit auseinander, oder?
Ja.
Da ist ja eigentlich das Schöne, dass man sagen kann, hey, die sind so und entweder magst du es oder magst du es nicht und die anderen sind so, während bei der Hardware es ja sehr nah zueinander kommt.
Ich finde, sie zeigen beide, oder das ist eine Entwicklung, die wir bei beiden eigentlich sehen, dass die Hardware echt wirklich in den Hintergrund rückt. Man sagt jedes Jahr so, ja, wir können den Prozessor noch ein bisschen schneller machen und wir können die Lautsprecher noch ein bisschen lauter machen, aber wir sind bei der Hardware, zumindest vermitteln einem die Hersteller beide diesen Eindruck und ich stimme ihnen nicht unbedingt zu. Ich habe das Gefühl, bei Hardware geht schon noch was, aber wir sind ja jetzt an einem Punkt gekommen, wir müssen nicht mehr viel machen jedes Jahr. Jetzt ist die Software einfach, worüber wir die Unterschiede rausholen. Apple sagt eben, guck mal unser Ökosystem, guck mal hier. Google sagt, guck mal hier unsere ganzen Services, unsere ganze künstliche Intelligenz. Das ist eigentlich gefühlt der Kaufgrund geworden. Du sagst ja nicht mehr, ich hole mir einen Pixel, weil es hat Quad HD und das iPhone hat noch VGA. So ist es ja nicht mehr. So, das war natürlich andersrum früher, aber ne?
Das ist eine spannende Frage, weil wann kaufst du welches Produkt? Also was findet am Ende des Tages, gibt dir die Kaufentscheidung? Ich würde sagen, wenn du zum Beispiel dir Sportbrands anguckst, wo wir ja beide auch im Thema sind, du guckst dir ASICS zum Beispiel an, super Produkt, aber ich würde sagen, nicht sehr präsent, aber dadurch so ein bisschen, sag ich mal, out of Nike und Adidas.
Haben das Gefühl, du kaufst den Schuh, weil er wirklich besser ist und nicht wegen der Marke.
Ja, genau. Ja. Das meine ich nur, sowas gibt es ja relativ wenig im Technikbereich, jetzt sage ich mal bei den Smartphones, oder? Hm.
Ja, also, die wollen eigentlich, also jahrelang war das eigentlich eine Spec-Entscheidung, finde ich, ein Smartphone zu kaufen. Also früher war zum Beispiel, wo die iPhones klein waren und es schon große Android-Geräte gab es Leute, die haben gesagt, ich will ein großes Display, mir bleibt gar keine andere Wahl. Ja. Aber das ist heute gar nicht mehr so, solche Sachen. Die Unterschiede sind viel kleiner. Also musst du jetzt eigentlich wieder auf Gefühl gehen oder wirklich auf Lifestyle? Also wer
auf
bin
Branding.
Ich?
Eigentlich auf Brand. Ja, du gehst ja auf das Branding. Also Nike funktioniert ja auch durch dieses Branding. Ich finde das ja bei Nike fantastisch, wenn du dir auch die alten Werbungen anschaust. Da werden fast keine Schuhe gezeigt, sondern es geht um die Motivation zu laufen und, sage ich mal, die Idee hinter, ich laufe diese lange Strecke und die Schuhe sind eigentlich nebensächlich und du, sag ich mal, dadurch sind die auch groß geworden, weil die einfach zum Beispiel dann Michael Jordan oder so hatten und damit einfach Werbung gemacht haben, wo es gar nicht mehr um das Produkt an sich geht, sondern einfach nur der Gedanke dahinter für den Lifestyle. Und das finde, das ist halt ein bisschen die Frage. Ich würde sagen, bei Apple gibt es das auch ein bisschen, dass du halt diesen Steve Jobs Lifestyle so ein bisschen leben willst.
Manche sagen ja wirklich immer noch so, Apple hat das Smartphone erfunden, ich will es original nutzen. Andere sagen sowas wie, ganzen Prominenten nutzen ein iPhone oder so, ich will auch das teure Handy haben. Also für viele ist es ja auch ein Statussymbol geworden, wirklich zu sagen, guck mal, ich kann mir das leisten. Ein Freund von mir ist in der Dating-Szene aktiv und der meint immer, es ist schon so, dass er oft den Eindruck hat, dass Frauen, die er trifft zumindest, ich würde hoffentlich sagen, dass es daran liegt, dass er falsche Frauen auswählt und nicht, dass Frauen so sind, sondern er sagt einfach, die er trifft, die sind schon ein bisschen so, ah, okay, gut, du nutzt ein iPhone, oder würdest du ein Android, ich habe mal einen gedatet, der hat ein Android genutzt. Und dann denke ich mir ja, da flippe ich ja komplett aus in mir. Da denke ich ja zum einen, krass, das überhaupt so zu kommunizieren, ist schon echt schlimm.
Das ist ein spannendes Thema, weil ich würde sagen, wir sind ja fast schon wieder am Ende, wir können noch ein bisschen länger machen.
Das bist du der sagt, heute kürzer oder
ist nicht. Nein, aber das ist ein spannendes Thema, weil das spricht ja auch eigentlich wieder zu Branding, dass
ja,
man sagt,
voll.
Die Android-Leute sind Nerds.
Ja, oder kann sich's nicht leisten, ein iPhone zu kaufen oder sowas. Dabei ist so ein Galaxy Fold ja viel teurer als ein iPhone.
Inzwischen kann man dieses Argument nicht mehr bringen. Es gab ja mal eine Zeit lang, glaube ich, wo es ein bisschen günstiger war.
Ja.
Aber das ist eigentlich durch. Aber trotzdem würde ich auch sagen, das ist ja fast Branding.
Das ist ja so nur Branding, aber es ist leider so eine Art von Branding, wo jemand, der keine Ahnung hat, dich in eine Schublade steckt wegen etwas und dann du so denkst, dein Ernst so, hä? Es ist ja wie wenn du jemanden siehst, der eine Nike-Hose anhat und denkst, der läuft auf jeden Fall schneller als der mit der Adidas-Hose. Es ist einfach eine sehr wilde Wahrnehmung von Marken, wo ich sage, okay, da stehe ich einfach Marken gegenüber skeptischer. Ich will mich nicht immer so einlullen lassen von Marken, in wie sie gerne hätten, dass ich sie betrachte, weißt du?
Es ist aber trotzdem auch schon ein Statement, weil wenn du jetzt überlegst, du triffst jemand, sag ich mal, ein anderes krasses Beispiel, du datest eine Frau, die trägt eine Rolex oder die trägt eine Apple Watch oder ein Android Smartwatch.
Ja, aber sind wir ehrlich, trägt die einen Whoop, sagen wir beide, die ist es.
Weil,
die hat einen gesunden Schlafrhythmus, die ist gut erholt, die wird lang leben.
Ja, absolut, aber das ist ja genau das.
Ja, ja. Aber das, da geht es ja dann eher, weißt du, da geht es ja nicht darum, dass es ein Whoop ist mit wegen dem Logo, sondern wegen der Lebenseinstellung, die mit dem Logo kommt.
Ja, voll.
Ja.
Wobei man jetzt sagen musste, das heißt, Google möchte eigentlich sein Branding loswerden, indem sie mehr zu Apple werden.
Ich glaube eben nicht so sehr. Ich glaube, Google macht das wirklich ganz klug, dass sie schon sagen, guck mal, das sind unsere Qualitäten. Also die drücken ja schon dieses KI sehr nach vorne. Nicht die sagen, wir haben die beste Kamera, wir haben die beste KI. Bei uns gibt es jedes KI-Feature als erstes. Dann warten wir mal ab, was beim Pixel 10 passiert. Ne? Aber es wird wahrscheinlich wieder sehr viel um künstliche Intelligenz gehen. Viele Features in der Richtung. Die wollen praktisch sagen, das ist das modernste Smartphone mit der besten Kamera und guess what, wenn du ein iPhone hast, gar nicht mal so schwer rüberzukommen.
Du hast, ich glaube, MagSafe. Kriegt das MagSafe?
Das sagen die Gerüchte, ja. Ja, also
krass.
Ich würde schon davon ausgehen, es gab schon viele Bilder und so davon. Und dann ist es halt so, vielleicht sagt ein iPhone-Nutzer dann, ach, okay, so wichtig ist es mir dann doch nicht, ein iPhone zu nutzen, vielleicht. Oder vielleicht sind Leute sogar, laden iOS 26 runter und denken, oh, was ist das denn? Und sind
ach,
jetzt,
so schön.
Es ruckelt auf einmal alles, denn da kommen wir vielleicht zu Beta 5 kurz rüber. Ja. Wir sind jetzt schon bei Beta 5. Wie viele Betas gibt es immer insgesamt? Grob?
12.
12?
12.
Wow, ja. Schon viele.
Also kommt drauf an, aber ich sag mal so zwischen 8 und 12.
Okay. Also. Weil wir sind jetzt Beta 5, wir sind jetzt, sag ich mal, halfway almost. Und ich dachte, so langsam wird die Performance mal gut.
Nee.
Die Performance ist echt ganz schön schlimm noch, finde ich.
Auf was hast du auf einem 12
auf
oder
einem iPhone 16 Pro Max und auf einem iPad mit M4, also schon die besten Geräte.
Ja, also Performance habe ich gar nicht angeguckt. Ich habe eigentlich nur ein bisschen geguckt, was sie so gemacht haben, weil ich muss sagen, Batterie ist nach wie vor für mich ein Dealbreaker. Deswegen nutze ich es auch nicht auf meinem alltäglichen iPhone. Aber ich finde es auf jeden Fall schön in die Richtung, in die es geht. Findest du nicht?
Ich habe, was war in der Beta 5 neu? Nicht
nee,
viel, ne?
Also die haben so ein bisschen schöne cleaner. Animation.
Ja.
Diese, also ich muss sagen, diese Liebe zum Detail, das mag ich auch einfach an Apple, wenn du jetzt zum Beispiel bei Face ID rein zoomst, du hast einfach eine schöne Animation, die so ein bisschen diesen Glaseffekt aufnimmt. Es sind jetzt also Dinge dazugekommen, die jetzt nicht wirklich weltbewegend sind, aber ich finde die Entwicklung grundsätzlich, jetzt dieses Vor und Zurück und jetzt ist man irgendwie bei dem Glas geblieben, finde ich erstmal gut, dass man da nicht, also kann immer noch anders kommen.
Mhm.
Aber ich finde den Weg auf jeden Fall gut, weil man auch, sag ich mal, jetzt bei Google als auch bei Apple einfach zwei verschiedene Ansätze hat.
Das, das schon. Ich meine, ich will jetzt mal weg von der Android-Sache einfach nur so auf die Beta-Entwicklung schauen. Ich habe ja auch in den letzten Jahren natürlich nie so intensiv wie du, aber ich habe mir die Betas schon jedes Mal runtergeladen, schon jedes Mal angeguckt und auch im Alltag genutzt. Und ich hatte immer den Eindruck, dass wenn eine Beta schon gut lief, dann war das fertige System eigentlich immer ein geiles. Da hast du gern drauf zurückgeblickt. Wir alle gucken immer noch so auf Snow Leopard zurück, weil das war einfach so ein richtig toll, stabil laufendes System. Danach ging es gefühlt bergab.
Warum? Weil Leopard vorher Katastrophe war und das war ein komplett neues System. Und Snow Leopard, da haben sich eigentlich nur darauf konzentriert, das Ding zu optimieren.
Also iOS 27 wird super.
Nee, was ich mal sagen will, wenn du so eine große Veränderung hast, ich hätte gedacht, bei den ersten Versionen hast du viel mehr Probleme, weil du das UI so krass veränderst. Ich würde sagen, dafür läuft es eigentlich schon sehr, sehr gut. Und das ist auch ein bisschen, sag ich mal, das Feedback von den Zuschauern bei mir auf dem Kanal, die Beta alle in der Public Beta benutzen, dass sie sagen, klar, die Batterie ist noch nicht gut, aber Performance ist eigentlich schon für eine Beta 5 und für so ein neues System super.
Okay.
Ich habe jetzt auch, also wie gesagt, ich nutze es jetzt nicht tagtäglich, sagen kann, okay, hier und da hakelt es super hart, aber ich würde sagen, dafür, dass es ein komplett neues System ist, vom Look her, ist es schon relativ okay.
Glaubst du, sie kriegen es noch gelöst bis zum Release? Also würdest du sagen, wirklich Punkt Release läuft alles toll oder werden da schon noch ein paar Versionen kommen müssen, bis das richtig gut läuft? Weil das ist ehrlich gesagt mein Eindruck, dass die...
Ich muss sagen, es ist immer so, dass ist besser geworden, aber ich würde sagen, in den letzten 5 Jahren, wenn du dir den Final, sozusagen Final Release anschaust, da sind immer noch schon, also erstmal müssen alle Apps natürlich dann auch ihr Update raushauen, bis das dann alles soweit läuft, da sind immer noch Dinge dabei, die schon nervig sind, deswegen mag ich eigentlich nie den Final Release raufballern, weil du in der Performance im Alltag sehr, sehr nervige Dinge erlebst. Aber ich glaube schon, dass sie das hinkriegen. Die haben ja noch mal so viel Zeit, theoretisch noch ein bisschen mehr, um das weiter zu fixen und weiter zu verbessern. Ich glaube erstmal designtechnisch finde ich gut, dass sie da jetzt erstmal relativ stabil sind.
Also meine Angst ist einfach, dass wenn es dann passiert, so dieses Release, dass es dann noch nicht so geil läuft alles. Und mich erinnert das alles ein bisschen an so Apple Intelligence leider, so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, als Apple Intelligence kam, kamen so die ersten Red Flags und die zweiten. Und man hat die alle so, ja, das wird schon, das ist Apple, so abgetan. Und bei iOS 26 kommt es mir auch ein bisschen so vor, dass die Leute so ein bisschen so, ja, das läuft jetzt noch nicht und so, das sieht noch nicht gut aus, aber das wird schon noch. Weil meistens, finde ich, ist das immer der Indikator für ein Produkt, was dann mehr Probleme macht, als einem lieb ist. Und wenn du so eine Software kommt oder ein Produkt, wo du so richtig feierst, das ist meistens schon so, dass du denkst von Anfang an, okay, geil, die Beta läuft sogar schon richtig toll. Du freust dich einfach nur noch aufs finale Release, weil du denkst, krass, wenn es jetzt schon so gut ist. Aber ja, Apple hat sich mit iOS 26 natürlich auch echt ganz schön was aufgeheizt. Also das Update ist auch riesig, ne? Das hat ja irgendwie, wie viel Gigabyte? Fast 10 oder so? Ist riesengroß im Vergleich zur alten iOS-Version. Und ich glaube, im Laufe der Zeit haben wir eigentlich so gelernt, so okay, alles wird eigentlich immer noch effizienter und noch kleiner und die Idee ist so, dass es von Anfang an gut läuft und smooth und jetzt sind wir genau die andere Richtung. Apple macht was sehr Schwieriges, das ganze System ist auf einmal so dreidimensional und Glas und es ist einfach eine Riesenaufgabe und dass es dann wirklich Tag 1 gut läuft, boah, also ich sehe halt, wir nutzen es ja auch nur auf den modernsten iPhones und selbst da habe ich eben schon das Gefühl, boah, es glitscht und es läuft nicht so richtig rund, wie ich es mir vorstelle. Und ich denke, hier sitzt ein Freund mit einem iPhone 12 und der hat schon gesagt, bei iOS 18 war schon kritisch. Also wenn da jetzt iOS 26 kommt, ist das wahrscheinlich das Jahr, wo er upgradet. Also es ist nicht das nachhaltigste Update, was sie gebracht haben. Es wird auf jeden Fall nicht besser laufen, sage ich mal, als 18, weil es auf jeden Fall energiehungriger sein wird, weil es auf jeden Fall rechenintensiver wird.
Bin mir ziemlich sicher, dass es für die Modelle, die, sag ich mal, nicht aktuell sind, eine eingeschränkte Version geben wird, die nicht ganz so viel Performance abgreift.
Ist es jetzt so in der Beta?
Das habe ich nicht getestet, ob es dafür, sag ich mal, eine abgespeckte Version gibt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da auf jeden Fall dran geschraubt wird. Trotzdem würde ich auch sagen, ja, auf jeden Fall ist, also den Punkt nochmal ganz kurz zu Apple Intelligence, ich weiß, da kannst du ja auch nochmal deinen Take zu geben, aber ich würde sagen, dieser Hype auch um diese ganzen KI-Features, ich weiß nicht, wie du das siehst. Bei mir ist es so, dass ich mir denke, so diese KI-Features, das ist, also ich nutze die schon, aber ein Bruchteil. ich bin fast ein bisschen weg davon, dass manche Sachen über KI oder Apple Intelligence zu lösen, weil ich auch ein bisschen, also für mich ist es ein bisschen so, wenn du Dinge machst und du machst sie über KI, sind das einfach Sachen, auf die du keinen Bock hast. So. Hm. Und ich habe ja auf die Sachen Bock. So, deswegen, manchmal benutze ich es zur Recherche, aber dann benutze ich ChatGPT und du wahrscheinlich Gemini, aber diese Funktion, außer jetzt vielleicht das Bereinigen-Feature, um irgendwie ein Foto irgendwas rauszunehmen oder so, solche Sachen benutze ich. Aber ansonsten ist dieser Hype in dem Sinne um dieses KI-Thema für mich so ein bisschen abgeflacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich glaube, das liegt, hängt viel damit zusammen, dass Funktionen nicht so kamen, wie sie versprochen wurden. Jetzt nicht mal in Bezug nur auf Apple, sondern so allgemein. Man dachte so, eine KI kommt und das war in der Zeit, wo der Rabbit kam und der Humane AI Pin. Und es war so, dass du sagst, wann ist nochmal mein Flug? Und dann sagt es dir das einfach, es findet es raus. Und das ist ja eigentlich auch, was Apple Intelligence mal so versprochen wurde, sag ich mal. Das war auch das, wo sie es abgehoben hat von der Konkurrenz. Wann das kommt, wissen wir jetzt nicht mal. Ich glaube auch jetzt mit iOS 26 zusammen wurde es auch nicht mehr angekündigt. Ne? Apple schweigt einfach darüber.
Nächstes Jahr.
Und Google fängt es jetzt ja so langsam an. Also ich habe zum Beispiel von meiner Hausverwaltung einen Zettel bekommen, da standen so Termine drauf, wann die kommen, um irgendwie das Wasser zu prüfen. Da ich ein Foto gemacht und gesagt, trag es mir in den Kalender ein. Und der blub, 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 diese 5 Tage, diese Zeit, alles direkt eingetragen. Das ist natürlich herrlich. Das ist natürlich eine saunervige Scheißarbeit normalerweise. Ja. Oder auch auf Mails antworten, Sachen raussuchen. Wenn das besser wird, ist es richtig cool. Und ich habe jetzt ja hier Gemini auf meiner Uhr auch. Und das ist auch sehr geil, weil so Sachen, die das mit der Smartwatch bisher nicht so richtig geil gingen, auf einmal viel einfacher gehen, weil diese Kontextverständnis da ist. Ja, was genau? Früher konntest du auf der Smartwatch, finde ich, auch Siri auf der Apple Watch ist ja so ein bisschen eingeschränkter als auf dem iPhone, weil es ja nicht auf das gesamte Gerät zugreifen kann. Und jetzt kannst du es eben schon. Ich weiß nicht, wie genau ich dir erklären soll. Also du kannst zum Beispiel sagen, mach eine Playlist für einen Lauf. Und dann macht er das mit YouTube Music so. Oder du sagst, eine Nachricht verschicken, eine Mail. Und du kannst sie komplizierter formulieren. Und er versteht es ja, weil es jetzt halt nicht mehr nur ein Sprachmodell ist, sondern eine KI. Und das fand ich schon cool, dass ich jetzt häufiger am Arm Fragen gestellt habe und die Uhr die beantworten konnte. Da dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt an der Uhr, das ist immer so schwer, eine KI-Funktion ergeben sich oft im Alltag und es ist immer schwer, sie zu benennen, wenn man sie nutzt. Aber es ist schon so, dass ich mir denke, okay, wir dachten, die Entwicklung würde schneller gehen. Das Versprechen war auch schon früher da. Aber jetzt so langsam kommt's.
Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob es so langsam kommt oder ob es vielleicht auch langsam irgendwann wieder geht, weil ich das, die Entwicklung in dem Bereich, für mich ist es so, wenn du mir jetzt eine Nachricht schreibst und ich könnte mit Siri direkt darauf antworten, einfach indem ich sage, ja, dann und dann oder whatever, antworte einfach verbal darauf und Siri schickt dir die Nachricht, ich verzichte darauf, weil ich einfach, das ist nicht so geschrieben, wie ich es schreiben würde. Und es kommt, kann vielleicht falsch verstanden werden, es kann irgendwas Falsches rüberkommen, nicht nur mit dir, jetzt generell. Und da vertraue ich einfach relativ wenig der KI, weil das für mich wichtig ist, weil was für eine Message sendet das, wenn du eine Nachricht kriegst, wo du das Gefühl hast, die hat eine KI beantwortet.
Ich denke halt, okay, du hast es gerade eilig.
Ja, klar. Aber ich meine jetzt, das ist ja, ich habe es ja vielleicht auch eilig gehabt und dann ist es auch super. Aber wenn das jetzt eine Normalität wird, ja, man sieht das ja, ich habe das jetzt so schon von auch einem gemeinsamen Freund von uns gehört, es kommen immer mehr Anfragen über KI. Also die sind von KI geschrieben. Was für eine Message sendet das an denjenigen?
Es ist unpersönlicher
halt. Was für eine Message ist es für dich, wenn du zum Beispiel erkennst, bei ChatGPT zum Beispiel ist es ja so, wenn ChatGPT was für dich schreibt, ist der Bindestrich.
Naja, der ist kein Takeaway, ja.
Und du siehst sofort, okay, das wurde von KI geschrieben. Was ist für dich das Gefühl, wenn du sowas kriegst?
Ich denke mir natürlich, dass die Person sich entweder weniger Arbeit gemacht hat oder halt will, dass es besonders professionell aussieht. Aber witzig ist, wir kennen beide eine Person, die diesen Bindestrich wirklich genutzt hat und jetzt nutzt KI den. Und es ist für diese Person niederschmettert gewesen, weil alle jetzt denken,
klar,
der verwendet KI, aber tut er ja gar nicht. Und das fand ich auch einen interessanten Nebeneffekt von der Sache. Also ich glaube schon, dass es nicht gehen wird, dass da noch viel kommt. Und die Frage ist jetzt nur einfach, wie sicher ist es, wie gut funktioniert es im Alltag und eben auch, ist das der Moment, wo Apple noch mithalten kann, wo sie zurückfallen, müssen sie Perplexity kaufen. Wenn sie das tun, cool, weil Perplexity ist schon sehr, sehr gut. Ja. Ich kann es ja hier als Standardsprachassistenten auch nutzen, kannst du, glaube ich, nämlich auch, ne? Und ja, dann kann ich sagen, ruf mir ein Uber da und dahin und es öffnet ja wirklich die App, hat es schon eingetragen und so. Und es ist, klingt erstmal blöd, aber es ist gar nicht so schlecht. Also wenn man es mal eilig hat, ist es cool. Ich finde auch, manche Funktionen sind noch ein bisschen lame. Also immer, wenn ich mit Apple Intelligence am Mac auf eine Mail antworte, das ist ja wirklich so ein One-Liner. Da kommst du, kriegst du so eine riesen Einladung und dann schreibst du so, okay, ablehnen. Und dann macht das so, hallo Sabine, nein, ich kann nicht kommen. Grüße Kilian. Und du denkst nur, komm schon, frag erst mal, wie es ihr geht. Formuliere eine freundliche Absage.
Ja,
und
ja,
nicht so.
Ja, das sag ich ja.
Ja, aber das ist halt einfach auch schlecht gemacht.
Aber dann stell dir jetzt mal vor, du hast, es gibt ja bei ChatGPT jetzt schon einen Agent.
Ja.
Der sozusagen für dich dann wie ein kleiner Computer einfach auf die Webseite geht, ja, und was genau für dich bucht, bla bla bla, für die, ja, Leute, die nicht wissen, was ist. Und das heißt jetzt zum Beispiel, dieser Agent hat Zugriff auf deinen Kalender, der weiß, wie deine Woche ist und du sagst, pass auf Agent, ich habe heute das und das vor, diese Woche ist mit, wenn Joel anfragt, ist schwierig, keine Zeit. So, jetzt redet mein Agent mit deinem Agent.
Ja, und keiner von uns muss was tun.
Das ist natürlich super für die persönliche Connection.
Ja, vielleicht können wir
schon viel verloren.
Ich weiß nicht, ob wir bei Terminabstimmungen so viel verloren geht. Vielleicht haben wir da noch mehr Zeit für die menschlichen Teile.
Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass diese Connection also ein bisschen verloren geht, wenn es, weil ich meine, du weißt selber, wir haben sehr, sehr oft auch lustige Dialoge, wenn es um so banale Sachen geht. Mhm. Und das ist ja auch das, was es ausmacht. Ich kämpfe jetzt hier auch ein bisschen für die menschliche Komponente, dass man nicht sagt, Technik, das ist alles geil, sondern ich sehe es auch ein bisschen so, das Ding hier oben muss eigentlich auch trainiert werden.
Klar, aber das ist ja auch immer eine Entscheidung, KI dann zu nutzen oder nicht, oder?
Ich
meine, das ist jetzt der Moment, wo ihr mal in die Kommentare schreiben könnt, wie ihr das seht. Nutzt ihr mehr KI, weniger KI?
Das ist vielleicht auch manchmal einfach Faulheit, dass man das halt, also ich würde sagen, Motivation und Disziplin,
ja,
sind die,
ja, aber ich meine,
Punkte.
Das sind ja wie die Tastaturvorschläge. Ist es Faulheit, nicht mal das Wort Hallo auszuschreiben, sondern nach HA schon unten auf LLO zu klicken, so oben, also es, weißt du, es,
ja,
sind ja alles so Sachen,
nee,
war
ja
es Faulheit, auf Digitalkameras umzusteigen statt analogen, ja, aber es ist der Fortschritt, der technische Fortschritt ist oft geprägt von Faulheit. Ich finde, das ist immer ein schönes Beispiel, fand ich immer, die Fernsehfernbedienung wurde von einer sehr faulen Person erfunden. Die wollte nicht immer aufstehen, vorlaufen und den Knopf drücken. Und es ist eine Sache, mit der wir alle sehr glücklich sind.
Der Fernseher, aber trotzdem musst du dann sagen, ich weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit, aber Fernseher an sich ist ja schon ein Konsumgegenstand. Das Einzige, was da verändert wurde, du sitzt ja trotzdem da und lässt,
okay,
dich
okay, dann nehmen wir den Kühlschrank. Jemand wollte nicht immer runter in den Keller gehen zu den Eisblöcken und die Sachen hochholen, sondern er wollte, dass es einfach in der Wohnung steht. Also es sind viele Erfindungen, sind geprägt von Faulheit eigentlich, was eigentlich schön ist, weil es zutiefst menschlich ist. Manchmal geht es natürlich übers Ziel hinaus und man verliert man was Menschliches, aber
ich meine nicht nur menschlich,
Prozess.
Ich meine auch, ich weiß, du, ich habe nur noch 30 Sekunden, aber ich meine auch einfach Prozesse in deinem Prozessor, im Gehirn, die du nicht mehr benutzt, weil halt das mit ChatGPT oder irgendwas erledigt wird.
Ja.
Das ist eine Sache, die man nicht unterschätzen darf.
Nee, ja. Dann verlerne ich meine nervigen Termine in den Kalender einzutragen, wenn meine Hausarbeit
schreibt. Man verlernt
ja
sicherlich einiges.
Ja.
Und muss sich dann auf den Computer verlassen.
Vielleicht hat man mehr Zeit, um Podcasts anzuhören. Wie wäre das?
Und vielleicht eine Bewertung für uns zu schreiben.
Eine
das wäre toll.